Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir nehmen auf am 23. April und sind ganz fresh nach unserem Osterwochenende hier am Start. Hi Kilian.
Hallo Ronja, na wie geht's?
Es geht mir ganz gut. Ich lenke mich ab. Bin ja immer noch in den letzten Zügen meiner Schwangerschaft. Aber das Osterwochenende tat gut. Wir haben Spargel gegessen. Den ersten Spargel in diesem Jahr. Also auch so stark. Deutschen Spargel und so, ne?
Deutsche Spargel.
Ja. Ja,
hatten wir auch den ersten. Ich hab ewig lang gesucht in Konstanz, keinen gefunden, aber im Allgäu gab es ihn dann.
Ja, bei uns wird der ja angebaut im Alten Land unter anderem tatsächlich. Und wir haben da ein Restaurant, das ist angeblich, laut eigener Aussage, das älteste Restaurant in Hamburg und wird tatsächlich in 9. Generation geführt.
Mhm. Und die sind spezialisiert auf Spargel?
Ja, die haben zumindest immer eine ganz geile Spargelkarte und man kann da sehr, sehr schön direkt am Kanal sitzen. Also das ist im Alten Land. Und die haben einen traumhaften Garten hinterm Restaurant. Jetzt hat es Samstag leider geregnet, das heißt, wir saßen drin. Das heißt, wir müssen nochmal wiederkommen, um dann wirklich im Garten zu sitzen und das volle Spargelerlebnis zu haben.
Und dann weiß oder grün?
Weiß, auf jeden Fall. Okay. Grün koche ich auch selber ab und zu mal zu Hause.
Ja.
Aber weiß ist für mich so ein Restaurantessen oder ein Essen bei Mama und Papa.
Ja, safe. Mache ich tatsächlich auch selten selber. Grünen Spargel benutze ich sehr, sehr vielfältig, aber weiß gar nicht tatsächlich.
Ja. Wie war dein Wochenende, dein Osterwochenende?
Sehr schön. Es war richtig schön, weil hier wirklich Frühling rauskam, alles sprießt, Magnolie bei uns im Garten auch zu Hause. In Kempten war ich daheim eben. Richtig, richtig schön gewesen. Ich bin Leihpapa von einem Hund für ein paar Tage, Hundeaufpasser quasi. Und dieser Hund war stets dabei, viel draußen gewesen, richtig schöne Zeit gehabt, richtig die Sonne auch genossen. Ja, war echt cool.
Sehr schön. Ja.
Und dann war Ostern. Ich bin jetzt, wir können gleich drüber sprechen, über das Thema Religion, aber ich bin dann am Ostermontag, weiß nicht, wir hatten ein großes Frühstück. Ich schaue kurz aufs Handy und sehe, bam, Ostermontag. Der Tag der symbolischen Auferstehung Jesu zumindest, dem christlichen Glauben nach. Und dann stirbt der Papst. War irgendwie dann ein aufregender, politisch, zumindest gesellschaftlich aufregender Tag. Wie hast du es erlebt, die Verkündung?
Ja, ich habe es natürlich schon im Vorfeld am Rande mitbekommen, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut geht.
Ja.
Und habe dann auch noch gelesen, dass J.D. Vance unbedingt noch ein Treffen mit ihm haben wollte, sich noch den
Und er ist sitzen gelassen wurde, ne?
Ja, genau, er ist sitzen gelassen wurde und dann hat er ihn ja tatsächlich noch getroffen. So, ich weiß nicht, ob man sagen kann, J.D. Vance war der Letzte, der ihn lebendig gesehen hat. So wahrscheinlich nicht.
Was nicht? Aber Verschwörungstheorien laufen heiß, kann ich mir gut vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, ne? Aber auf jeden Fall, genau, das war tatsächlich so einer seiner letzten offiziellen Termine. Und ich komme ja aus dem katholischen Wallfahrtsort, Kevela. Da bin ich ja groß geworden. Mhm. Aber ich bin da ja als Outsiderin groß geworden. Dadurch, dass ich selber evangelisch ich bin mittlerweile auch gar nicht mehr in der Kirche, ne, hatte ich da mit diesem ganzen katholisch Sein und Papst und Kirche und so weiter immer schon recht wenig am Hut.
Mhm.
Und deswegen, ja, okay, der Papst ist tot, ist für mich halt eher so, also für mich persönlich, ohne die Leute diffamieren zu wollen, die wirklich auch religiös sind, ist für mich halt einfach die Nachricht, ja, ein weiterer alter Mensch ist gestorben und alte Menschen sterben mit der Zeit nun mal, gerade wenn sie krank sind und sowas wie eine Lungenentzündung hatten oder so.
Mhm. Ja, und auf ihn folgt ja ein neuer, alter, weißer Mensch, also ziemlich sicher weiß. Ich habe einen Artikel gelesen, da ging es um die potenzielle Nachfolge jetzt und ganz am Ende stand, eines aber ist mir sicher, er wird alt sein, ein alter Mann sein. Also alt und männlich, weiß wahrscheinlich, aber es gibt auch Gerüchte, dass es vielleicht seit, ich glaube, Jahrhunderten mal wieder ein afrikanischer Papst werden könnte.
Ja, das gab es tatsächlich schon mal, das wusste ich gar nicht.
Gab schon mal, ja, aber es ist sehr lange her.
Das, finde ich, ist tatsächlich so das einzig Makabere, dass am Montag dann ja schon die ersten Sendungen dazu liefen, wer könnte der nächste Papst sein.
Ja, klar. Ich meine, Franziskus war der erste nicht-europäische Papst seit wie vielen Jahren, weißt du es?
Ich habe gar keine Ahnung. Ich schätze
mal.
70, keine Ahnung.
1200.
Was?
Komplett crazy, ja. Das ist mir damals auch nicht so bewusst geworden. Und bei mir ist es ein bisschen anders als jetzt bei dir. Ich bin nämlich katholisch getauft gewesen. Ich bin aus der Kirche ausgetreten vor einiger Zeit. Allerdings bin ich eben auch im erzkonservativen Bayern, sage ich mal, aufgewachsen, bei uns im Allgäu, wo schon auch die katholische Kirche eine gewisse ja, Rolle hat. Auch die evangelische, gerade in Kempten bei uns, gibt es ja eben beide Kirchen, die präsent sind aufgrund der Historie. Gab es auch früher mal einen Krieg in Kempten. Es ist aber tatsächlich so, bei uns zu Hause, meine Eltern haben es jetzt nicht so stark gelebt, wir waren auch eben nicht so religiös, aber die Papstwahl habe ich noch ganz, ganz präsent in Erinnerung. Also ich kann mich, wenn ich an meine Kindheit denke, es ist eine der einschneidendsten Erlebnisse, würde ich sogar sagen, als bekannt wurde, dass Johannes Paul II., glaube ich, war es, 2005 gestorben ist. Ich weiß noch, da war ich eben 9, 10 Jahre alt, mit meinen Schwestern am Film gucken. Es lief damals Schreck auf Sat.1. Ich weiß noch wirklich genau, wie wir da dran saßen und Schreck geschaut haben, Free-TV-Premiere, total aufgeregt, dieser Animationsfilm. Und ich war ultra genervt, weil der Film unterbrochen wurde, weil eben Flash-News-Einmeldung, der Papst ist gestorben. Und da habe ich erst gemerkt, okay, das muss jemand richtig Wichtiges sein, wenn dafür das 20.15 Uhr Abendprogramm unterbrochen wird. Für mich in meinem Kopf damals als 9-Jähriger war das richtig aufregend. Und ich weiß noch danach, mein Papa war jetzt auch nicht sehr religiös, was das anging, aber trotzdem war das für uns ein Event, die Wahl anzugucken und das Konklave zu beobachten. Immer diese Kamera, keine Ahnung, bei NTV, N24, wo auch immer, die Reporterin am Petersplatz und gleichzeitig hinten rechts war eine Kamera nur auf den Schornstein gerichtet quasi, ob dann der Rauch rauskommt oder nicht. Und das war ein Riesendrama oder Riesengeschichte, wenn dann Rauch kam. Ich weiß noch, für mich war das irgendwie symbolisch ein Stück Kindheit irgendwie. Ich erinnere mich da noch dran, weil es eben auch nicht so viele gab. Ich meine, es gab es, seitdem ich auf der Welt bin, 2 Papstwahlen, wenn ich es richtig gerechnet habe.
Okay, wow. Ich glaube, wir sind jetzt schon im Thema drin. Du hast gerade schon gesagt, du bist aus der Kirche ausgetreten. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Und ich glaube, du hast eine News dazu mitgebracht, welche Rolle Kirche bei jungen Menschen im Leben heute generell noch spielt. Welche Rolle spielt Religion? Welche Rolle spielt Kirche in unserer Gesellschaft? Und ich glaube, wir nutzen das einfach als Stichwort, um in unsere News zu jumpen, oder?
Ja, sehr gerne.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga!
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Genau, wir sprechen jetzt in dem ersten News-Update über die Religion, über die Kirche. Denn aktuell, auch in dieser Woche, geht es sehr, sehr viel um Religion und die Kirche. Zum einen ist Papst Franziskus am 21. April 25 im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Jetzt, die nächsten Tage und Wochen, geht es sehr, sehr stark darum, wer wird die Nachfolge antreten. Das Konklave wird demnächst beginnen, nach der 9-tägigen Ruhezeit, die es dort gibt. Und gleichzeitig gibt es auch gesellschaftliche Diskussionen über die Rolle der Kirche, nicht zuletzt von Bundestagspräsidentin Julia Knöckner, die nämlich gesagt hat, dass die Kirche sich vielleicht aus manchen Themen der Gesellschaft raushalten sollte, sich eben nicht so sehr wie NGOs verhalten sollen, sondern eher auch wirklich wie spirituelle Institutionen. Genau, das hat diese Woche tatsächlich für große Themen gesorgt. Ich meine, die Papstwahl wird uns die nächsten Tagen und Wochen noch begleiten. Ich habe es eben angesprochen, wir haben erstmal die Ruhepause. Das heißt, jetzt geht es erstmal darum, sich zu verabschieden. Der Leichnam liegt offen dran. Man kann eben, ich glaube, über 20.000 Menschen waren alleine heute, an diesem Mittwoch schon bei ihm. Und der Tag ist noch nicht mal relativ alt. Wir nehmen jetzt um 15 Uhr auf. Die nächsten Tage werden da hunderttausende Menschen erwartet. Gleichzeitig geht es natürlich, du hast es vorhin schon gesagt, darum, wer tritt da jetzt die Nachfolge an. Da gibt es ja bestimmte Schwingungen, würde ich mal sagen, bestimmte Richtungen. Wie hast du denn Papst Franziskus jetzt, okay, wir haben darüber gesprochen, wir sind jetzt beide nicht wirklich eng damit verbunden, aber wie würdest du ihn einordnen? Eher als sehr konservativ oder eher als sehr progressiv?
Oh, ich glaube, er war eher sehr konservativ. Ich habe es, um ehrlich zu sein, nicht ganz krass verfolgt. Aber ich habe ja in meinem letzten Buch, Work Reloaded, Führungskräfte im Vorstellungsgespräch, unter anderem mit dem Bischof von Aachen gesprochen, der er ist katholisch, aber er zählt zu den Leuten in der katholischen Kirche, die nicht so konservativ sind, und hat sich unter anderem dafür ausgesprochen, dass sich die katholische Kirche bei der LGBTIQ-Community entschuldigen muss und dass eben auch, dass wir auch der LGBTIQ-Community mehr Rechte im Kirchlichen einräumen müssen. Und ich weiß, dass er damals aufgrund dieser Aussage tatsächlich Drohbriefe in Anführungszeichen aus dem Vatikan bekommen hat. Mhm. Jetzt wahrscheinlich nicht vom Papst persönlich und direkt, aber eben aus seinem Umfeld. Und deswegen vermute ich einfach mal, dass der Papst auch eher dagegen war.
Mhm. Es ist sehr spannend, weil ich grundsätzlich das auch denken würde, allein von der Rolle des Papstes, natürlich auch der Kirche, die es eher als konservativ gilt, als sehr progressiv. Gleichzeitig, wenn man aber in die Kirche hineinschaut und auch in Strömungen, auch jetzt in die politischen Richtungen guckt, die gerade sich jetzt ergeben, auch Thema Nachfolge, wer könnte da jetzt kommen, da gibt es viele Stimmen, die sagen, wir hatten jetzt so einen progressiven Papst, jetzt könnte auch mal wieder ein sehr konservativer kommen. Ist tatsächlich ganz interessant, gerade auch aus unserer europäischen Blase, sage ich mal, heraus, gibt es eben auch Richtungen auch in Südamerika, aber auch aus den afrikanischen Staaten, wo der Papst auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Ich meine, in Argentinien ist erstmal Staatstrauer angesagt, weil er Argentinier war. Auch als ich in Buenos Aires war, er sehr präsent war, habe ich das Gefühl gehabt. Viele Bilder von ihm, eben auch noch zu Lebzeiten. Auch die Kirchen, in denen er tätig war. Er war ja mitten in Buenos Aires auch tätig, die ihm sehr viele Denkmäler hinterlassen haben schon, die wirklich, dankbar sind für ihn, die aber zum Teil ein bisschen aufgestoßen waren, weil er zu progressiv für sie war, zum Teil. Gerade auch beim Thema Homosexualität, du hast angesprochen, es gibt auf jeden Fall Stimmen, die sagen, er hätte deutlich mehr machen können. Es gibt aber auch andere, die sagen, das ist eigentlich gegen unsere so alteingesessenen Prinzipien. Zum Beispiel hat er auch gesagt, diesen Satz, wer bin ich denn zu urteilen beim Thema Homosexualität? Also ich werde Menschen nicht ändern. Er hat ja auch sich für die Segnung ausgesprochen, homosexuelle Paare gesegnet. Gleichzeitig aber diese Lehre nicht wirklich verändert. Und das wird ihm eben auch dann eben von wirklich sehr progressiven Kräften nachgesagt, jetzt auch schon. Er hat etwas angestoßen, aber nicht wirklich was umgestoßen. Also wenn ich es beantworten würde, die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, ich würde wahrscheinlich in der Mitte gehen, weil ich glaube nicht, dass er sehr konservativ war im Vergleich zu anderen vorherigen Vorgängern. Gleichzeitig glaube ich oder befürchte ich, dass der kommende Papst eher konservativer wird, nach dem, was ich jetzt so gelesen habe. Das sind jetzt Mutmaßungen, aber es gibt da so Meinungen.
Aber das ist ja generell das Spannende. Ich meine, wir sprechen hier über eine Weltregion. Und wir sprechen hier über eine Weltreligion.
In allen Regionen.
In allen Regionen, genau. Und das bedeutet ja, das ist natürlich, also die Frage ist ja, was ist der Maßstab? Ist der Maßstab unsere deutsche Perspektive, unsere europäische Perspektive? Oder ist der Maßstab zum Beispiel die argentinische, die polnische oder die ungarische Perspektive? Mhm. Ne? Und dementsprechend ist es wahrscheinlich, also funktioniert Kirche als Institution ja auch nur, weil sie eben den Mittelweg geht. Und da sind wir natürlich ja schon irgendwie bei der Frage, die du oder bei diesem Thema, was du am Anfang aufgemacht hast, wie politisch darf Kirche sein?
Voll. Ich meine, wir haben es jetzt gerade gesehen, auch mit diesen Aussagen von Julia Klöckner. Ich könnte mir vorstellen, jetzt ist sie Bundestagspräsidentin, hat eben gerade auch eine repräsentativ sehr, sehr starke Rolle, aber vielleicht auch die Gelegenheit gesehen, eben jetzt auf Themen zu schauen, die in den letzten Monaten irgendwie missfallen haben. Und wir haben ja schon, das hatten wir auch in der Podcast-Folge erwähnt, ja, schon gesehen, dass die Union sehr, sehr sauer war in den letzten Monaten, weil eben viele NGOs sich kritisch geäußert hatten. Wir haben diese Anfrage gesehen, ob NGOs das überhaupt sollten, aufgrund der Demos gegen rechts, aufgrund der Demos gegen die AfD, aber eben auch gegen die Union, nachdem sie diesen Antrag mit Stimmen der AfD durchbringen wollte. Und Julia Klöckner hat dann jetzt ja gesagt, ja, das sei eben nicht Sinn der Sache, dass man sich zu tagespolitischen Themen äußert, dass man verliert dabei den religiösen Kern. In Krisenzeiten, gerade sie hat Corona auch angesprochen, hätten sich viele Gläubige mehr Halt und Seelsorge gewünscht. Und sie meint auch, dass eben die Kirche selber schuld sei an diesen vielen Kirchenaustritten, weil sie eben die fehlenden Antworten nicht liefern konnte, eher dafür gesorgt hat, dass es noch mehr Fragen gibt und natürlich aber eben auch institutionelle Skandale vorhanden waren in der Kirche. Da muss man auch mal ein ganz, ganz großes Fass natürlich aufmachen, was da viel, viel versäumt wurde in den letzten Jahren und was für Riesenfehler geschehen wurden, was für Verbrechen begangen wurden, wo eigentlich wirklich Aufarbeitung nicht wirklich gewollt war, auch jetzt bei Franziskus zum Teil auch, aber vor allem bei seinem Vorgänger, beim deutschen Papst, eben Johannes Benedikt, beim Papst Benedikt meine ich, der da eher auf die Bremse getreten hat. Trotzdem haben die Aussagen von Julia Klöckner eher zu Verwunderung und eher zu Empörung beigetragen, nicht nur aus anderen Parteien, sondern auch aus ihrer eigenen Partei. Armin Laschet, der zum Beispiel gesagt hat, Kirchenengagement ist so wichtig, wir sollten es wirklich unterlassen, jetzt da irgendwie auf die Bremse zu treten. Wir brauchen die Kirchen gerade auch für politisches Zeichen. Andere haben gesagt, ja, Kirchen sollten mehr zur Seelsorge zurückfinden. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat sie da jetzt gerade auch in dieser Woche, weiß nicht, ob sie sich dann Gefallen getan hat.
Total, zumal man sich ja einfach die Frage stellen muss, wofür steht denn das C in der CDU? Also voll. Warum nimmt man das Wort christlich mit in einen Parteinamen, wenn dann irgendwie politische Haltung untersagt wird? Und du hast jetzt ja gerade schon die Skandale angesprochen, also auch die Missbrauchsskandale natürlich, die in der katholischen, aber auch in der evangelischen Kirche stattgefunden haben und bis heute zum Teil nicht ganz aufgearbeitet sind, beziehungsweise da denen immer noch Steine in den Weg gelegt werden. Und das ist ja auch ein Grund dafür, warum die Kirche oder beide Kirchen so viele Mitglieder verlieren. Und gerade junge Menschen wünschen sich ja zunehmend eigentlich eine politische Haltung, also eine Haltung zu politisch-gesellschaftlichen Themen. Das sehen wir bei Umfragen, wenn es um Arbeitgeber geht zum Beispiel, aber natürlich auch, wenn es um die Kirche geht.
Voll. Und gleichzeitig sind junge Menschen nicht komplett weg von der Religion. Das sehen wir auch in unserer Studie tatsächlich. Es ist nicht so, dass jetzt niemand mehr religiös ist. In unserer Studie haben wir zum Beispiel ein Drittel junger Menschen, die sagen, sie glauben an einen persönlichen Gott, also die wirklich an Gott glauben. Wir haben noch ein bisschen mehr, ich glaube zwischen 35-37%, die sagen, sie glauben an überirdische Macht. Also sie wissen, dass da irgendwas ist, Thema Agnostiker, aber nicht so richtig definiert. Und auch nochmal ein Drittel, die sagen, sie wissen nicht so richtig, an was sie glauben sollen. Da kommen wir dann irgendwie zusammen. Das ist schon sehr spannend tatsächlich. Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren da wenig Unterschiede gesehen. Also das sind jetzt die Zahlen von 2022, auch 2025, die Studie ist noch nicht draußen, sehen wir ähnliche Tendenzen tatsächlich. Und was mir da so wichtig wird, oder was mir so auch beim Schreiben des Kapitels, das ich übernommen habe bei uns in unserer Studie, was mir so deutlich wurde, ist, dass viele sehr, sehr unentschlossen sind und sich da ein bisschen mehr Halt wünschen. Das sehen wir auch in sozialen Medien, in denen auch viele InfluencerInnen, habe ich das Gefühl, auch mit ihrer Religion immer stärker auftreten und eben ihren FollowerInnen zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt aber auch Thema, ich glaube, da hattest du auch mal eine Folge dazu gemacht, bevor ich jetzt dabei war, Thema Spiritualität, ganz, ganz viel dazu, wie junge Menschen Resilienz bekommen können, wie sie ihre psychische Gesundheit stärken können mit Spirituellem, mit dem Glauben, was eben für junge Menschen ganz wichtig ist, außerhalb des Politischen jetzt. Also auch wirklich der Glaube, der Halt gibt, wo gerade auch junge Menschen, glaube ich, ganz empfänglich für sind.
Total. Ich glaube, was die Generation da am Ende des Tages eint, ist einfach der Wunsch nach Erklärung in gewisser Weise. Und die Erklärung muss dann auch nicht mal irgendwie rational sein, sondern sie soll einfach einen seelischen Halt geben. Und das war ganz lange, Stichwort Seelsorge, die Aufgabe der Kirche, auch wenn natürlich auch die Kirche nicht immer rational ist, wenn man sich manche Kapitel in der Bibel durchliest, natürlich nicht. Aber genauso ist es zum Beispiel eben mit Astrologie, was ja gerade von jungen Frauen auch sehr gehypt wird, um sich einfach gewisse Dinge im Leben, in der Persönlichkeit erklären zu können. Und da steckt einfach ein ganz, ganz großer Wunsch, gerade in Krisenzeiten dahinter, Antworten zu finden, denke ich.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Gerade auch bei jungen Menschen, wenn man an ethische Instanzen denkt, die man braucht, zum Teil gerade bei den ganzen Krisen, die wir haben, da Antworten auch zu bekommen, persönlich. Ich glaube, es ist vielfältig. Und was wir aber trotzdem haben, auch nochmal zu unserer Jugendstudie, wir sehen ja im Wertekonstrukt, im Werteverständnis auch bei jungen Menschen, wenn wir Werte von jung und alt vergleichen, nicht so riesen Unterschiede. Und das sind eben zum Teil sehr stark christlich geprägte Werte. Umso interessanter finde ich dann die Debatte, die du gerade auch angestoßen hast, das C in den Parteien tatsächlich, weil manche Debatten eher Raum geben, dass das Wort Nächstenliebe schon irgendwie ein Fehler ist, wenn man Thema Migration mal anspricht oder irgendwie darüber spricht, man soll keine Menschen umbringen oder Menschen sterben lassen, ist ja schon, manchmal habe ich das Gefühl, verpönt zu sagen, weil,
Initiative ansteigen würde. Das musst du nochmal genau erklären, was meinst du in dem Kontext mit Nächstenliebe, warum ist es verpönt?
Weil ich das Gefühl habe, wenn man das aufbringt in einer bestimmten politischen Debatte, eben beim Thema Seenotrettung, wenn man sagt, man muss ja eigentlich Menschen gleich behandeln, Menschen helfen, wenn sie in Not sind, Seenot wirklich, dann ich in diesen Diskussionen und in Diskussionsspalten auch zum Teil das Gefühl habe, dass da von eigenen Werten abgegangen wird, obwohl man eigentlich diese Werte verkörpern möchte und ja auch im Werteverständnis auch von Unternehmen, von NGOs, aber eben auch von den Parteien ganz, ganz viel christliche Werte wiederfindet. Aber ich ein bisschen das Gefühl habe, wir messen damit zweierlei Maß. Anscheinend sind nicht alle Menschen gleich bei diesem Thema.
Ja, das ist eine total spannende Frage. Also messen wir da wirklich mit zweierlei Grad oder ist es einfach auch, also steckt auch einfach in diesem Wort oder Wert christlich auch ein rassistisches Narrativ, einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser Wert einfach schon so alt ist. Wir wissen ja auch, dass die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche natürlich auch rassistische Narrative bedient und auch innerhalb der christlichen Community, wir haben gerade darüber gesprochen, warum gab es so selten einen schwarzen Papst? So, warum sind es nach wie vor überwiegend weiße Päpste, überwiegend weiße Päpste aus Europa? So, da stecken ja auch irgendwie, eine Selektion oder beziehungsweise eine unterschiedliche Wertigkeit von Menschen drin in diesem kirchlichen Konstrukt. Und dementsprechend steckt diese unterschiedliche Wertigkeit von Menschen leider eben auch in dem Wort christlich.
Verstehe ich. Ja, wobei Thema verschiedene Religionen auch, gerade Franziskus zum Beispiel, schon versucht hat, da auch ein bisschen in die Hand auszustrecken. Thema Gaza-Konflikt zum Beispiel, stark eben auch auf Opfer ziviler Seite, auch eben palästinensische Opfer hingewiesen hat. Heute habe ich gelesen, dass die israelische Regierung, hast du es mitbekommen, tatsächlich ein, Kondolenzschreiben veröffentlicht hat, also quasi dem Papst getrauert hat und das dann wieder gelöscht hat tatsächlich. Ach, weil eben auch Kritik kam innerhalb von Israel, weil er eben zu stark solidarisiert hat, anscheinend ihrer Meinung nach, mit den Menschen in Gaza. Was ja eben aber seine Meinung war, dass einfach eben niemand sterben soll im ganzen Konflikt. Das hat er immer wieder betont, unabhängig von jeder Religion.
Ja, spannend. Also was ich sagen will, ich glaube, dass es, dass auch die Kirche oder auch der Wert Christlichkeit einfach eine sehr lange Zeit braucht, um sich zu modernisieren. Und dementsprechend brauchen wir wahrscheinlich auch diese Debatten rund um Seenotrettung ganz, ganz dringend, um uns auch selber immer wieder den Spiegel vorzuhalten, was ist Nächstenliebe und geben wir allen Menschen genug, also oder gleichwertig Nächstenliebe?
Voll. Ja, da stimme ich dir zu. Aber was eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist tatsächlich gerade, ich meine, wir sind beide viel unterwegs, auch in Deutschland, Vorträge in verschiedenen Institutionen. Ich hatte jetzt auch relativ viel zu tun, auch mit ihren ehrenamtlichen Vereinen und auch irgendwelchen Trägern, sozialen Trägern. Die sind eben ganz, ganz oft finanziert, auch durch die Kirche. Im Sportverein, Kulturverein, Ehrenamt, Jugendarbeit, Seniorenarbeit. Und da würde ohne die Kirche ganz, ganz wenig nur funktionieren, weil die so viele wichtige, zum Teil auch Aufgaben übernimmt, für die sie eigentlich vielleicht gar nicht zuständig wäre oder könnte man darüber diskutieren, wo eigentlich andere Träger, auch staatliche Institutionen eher noch beteiligt sein sollten. Und ich glaube, es gibt schon Berührungspunkte mit Kirchen, mit dem Religiösen, ohne dass man selber in der Kirche sein muss, aber dass man gläubig sein muss, eben sind selber beide nicht mehr drin. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Kirche deutlich mehr ist, als jetzt nur ein Staatsoberhaupt mit verschiedenen Prinzipien, die irgendwie sonntags um 9.30 Uhr gelebt werden müssen. Ich glaube schon, dass da deutlich mehr auch für die Gesellschaft dahinter steckt, gerade auch im Thema Generationen miteinander.
Da stimme ich dir zu 1000% zu und das war eben auch der Grund, warum ich die katholische Kirche unbedingt als Arbeitgeber in meinem Buch über Wirtschaft dabei haben wollte, weil wenn die katholische Kirche oder generell auch die alle Kirchen, alle Religionen es eben nicht schaffen, diesen Imagewandel in Anführungszeichen hinzubekommen und auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein und dass man eben auch als junger Mensch sagt, ich möchte bei einem katholischen Träger arbeiten in Form eines Kindergartens oder eines Krankenhauses oder was auch immer, dass man das stolz sagt, dann verlieren wir als Gesellschaft ganz, ganz viel, wenn uns das eben nicht gelingt.
Ja, stimme ich dir zu. Ja. Cool, was hast du denn für News dabei? Geht es auch bei dir auch um die Religion, um die Kirche und um den Papst? Oder bei was, um was ging es bei dir?
Ja, Kilian, ich möchte heute mit dir über die Instrumentalisierung von Schwangerschaften und Geburten sprechen. Da gibt es natürlich auch eine religiöse und kirchliche Perspektive drauf, gerade wenn man auch über das Thema Abtreibung spricht. In dem Kontext will ich aber gar nicht darüber sprechen. Mir geht es heute eher um das Thema Aufrüstung. In Zeiten von Aufrüstung und Militarisierung überlegen nämlich zunehmend mehr Staatsmänner, wie sie die Geburtenrate in den jeweiligen Ländern steigern können. Dahinter steckt in vielen Fällen nicht der Gedanke einer unterstützenden Familienpolitik, sondern ganz einfach das Ziel, als Land kriegsfähig zu bleiben. So bietet die russische Region Orjol im Westen Russlands Schülerinnen nun eine Schwangerschaftsprämie in Höhe von knapp umgerechnet 1000 Euro an. In Ungarn sollen Mütter mit 3 Kindern ab Oktober keine Einkommenssteuer mehr zahlen müssen. Und in den USA lässt sich Donald Trump aktuell zu dem Thema beraten. Vorschläge, die ihm unterbreitet werden, sind laut einer New York Times-Recherche unter anderem die Einführung einer Medaille für Mütter mit mehr als 6 Kindern. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Oder auch der Babybonus in Höhe von 5.000 US-Dollar für verheiratete Paare. Noch wurde keiner dieser Maßnahmen bestätigt, aber sie sind eben im Gespräch. Und in der Türkei ist ein Verbot für geplante Kaiserschnittgeburten ohne medizinische Notwendigkeiten in privaten Kliniken verhängt worden. Auch das ist total interessant. Mit der Verringerung der sogenannten Bauchgeburten will Erdogan dafür sorgen, normale Geburten, in Anführungszeichen, zu fördern und das Bevölkerungswachstum auf einem nachhaltigen Niveau zu halten, heißt es in einem Plan, über den auch die Tagesschau berichtet hat. Während Frauen nach einer vaginalen Geburt recht schnell wieder schwanger werden können, wird nach einem Kaiserschnitt, nach einer Bauchgeburt, oft eine längere Zeit zur Heilung empfohlen. Und laut der Datensammlung World Population Review wurden 584 von 1000 Lindgeburten in der Türkei per Kaiserschnitt vorgenommen. Und genau das soll jetzt eben geändert werden.
Okay, wow, das waren jetzt relativ viele verschiedene Standorte, an denen du dich gerade bewegt hast. Ich versuche mal kurz zu einem zurückzukommen. Türkei hast du gemeint. Kaiserschnitte, die verboten werden sollen oder zumindest eingeschränkt werden sollen, damit man schneller wieder schwanger werden kann. Habe ich es richtig verstanden?
Genau, weil du eben nach einer vaginalen Geburt eben schneller wieder schwanger werden kannst. Bei einer Bauchgeburt, beim Kaiserschnitt wird ja wirklich die Bauchdecke geöffnet und der Heilungsprozess dauert einfach viel, viel länger. Und deswegen sollen halt in Anführungszeichen normale Geburten, so wird es genannt, vaginale Geburten, gefördert werden. Und ich habe jetzt bewusst ganz viele unterschiedliche Länder rausgepickt, weil das eben erstens alles gerade gleichzeitig passiert. So. Mhm. Und zweitens, wir in dieser Zeit der Aufrüstung, der Militarisierung sind. Das heißt, wir müssen ganz konkret darüber sprechen, wie bleiben die Länder kriegstüchtig? Und gleichzeitig, das ist eigentlich das Interessante, ist, dass liberale Demokratien dadurch vor die Herausforderung gestellt werden, wie können sie Familienpolitik modern gestalten, ohne dass ihnen eben der Vorwurf gemacht wird, eine Reproduktionsagenda zu verfolgen.
Ja, weil es gibt ja schon ein bisschen den Eindruck, so das Kind ist eine Ressource für den Staat. Ne? Also ich meine, wir brauchen mehr Kinder. Was braucht dann der Staat eigentlich dann genau vom Kind? Oder inwiefern muss das denn dann auch liefern? Das ist ja dann die Frage, die dann so ein bisschen offen steht. Gleichzeitig ist aber unser Gesellschaftssystem und die ganze Struktur ja schon auch darauf ausgelegt, dass wir in irgendeiner Form was zurückgeben. Also Thema Rentensystem, Generationenvertrag, den es ja auch gibt, dass der Nachwuchs eben dafür sorgt, die Älteren zu versorgen irgendwann und für Wohlstand zu sorgen. Wirtschaftlich, politisch, aber natürlich in irgendeiner Form ja auch militarisiert. Also ich bin jetzt nicht Unterstützer des Ganzen, aber ich überlege so ein bisschen rauszulesen, ist das jetzt eine Kausalität oder ist das eine Korrelation? Haben wir jetzt gerade, wir haben einen demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Probleme mit zu wenig jungen Menschen, die eben derzeit eine Minderheit sind, offensichtlich, haben wir auch politisch gesehen, aber auch einfach in Unternehmen immer weniger werden. Ist das jetzt davon abhängig, ob wir jetzt gerade auch eine Militarisierung erleben in den europäischen Ländern oder weltweit? Oder ist da tatsächlich, ist es einfach, passiert es einfach beides gleichzeitig? Dass wir zum einen sehen, wir haben ganz viele Kriege und wir brauchen mehr Arbeitskräfte, aber hängt da wirklich auch die Militarisierung da drin? Ist das wirklich eindeutig so kausal festzuzurren, würdest du sagen?
Das Spannende ist ja, dass das ausgerechnet die Länder sind, die sich natürlich auch in Kriegsgebieten oder beziehungsweise in kriegerischen oder Militärkonflikten aktuell befinden, beziehungsweise eben dort auch in Form von Waffen und so weiter aufrüsten. Ne? Mhm. Also gerade Russland, gerade auch Ungarn oder auch eben die Türkei. Das sind ja alles Länder, die jetzt nicht pro Frieden, beziehungsweise komm, wir setzen uns alle mal an einen Tisch sind, sondern die halt im Zweifel eher lauter, gewaltvoller vorgehen. Und in beiden Kontexten, also ganz egal, ob wir jetzt vom Fachkräftemangel sprechen oder auch von der Militarisierung, würde ich sagen, ist es ja so, dass wir gerade Gefahr laufen, dass wir eine Rückwärtsrolle machen, dass Frauen wieder zu Gebärmaschinen werden, dass sie halt einfach nur als ja, fruchtbares Becken gesehen werden, das ein Problem im Sachen oder im Sinne des Staates lösen soll. Und das halte ich für gefährlich. Und gerade jetzt in Deutschland, wo wir ja mitten in den Koalitionsverhandlungen hängen, beziehungsweise noch immer die Frage aussteht, ob die SPD dem jetzt zustimmt, wie unsere Regierung geformt wird, obwohl ich da eigentlich relativ optimistisch bin, ne, stehen wir hier ja auch vor der Frage, wie wollen wir Familienpolitik in Zukunft gestalten? Und jede liberale Demokratie steht jetzt eben vor diesem großen Konflikt oder vor dieser großen Herausforderung, Familienpolitik zu machen und zu gestalten und auch familienfreundliche Maßnahmen zu fördern, auch im Sinne davon, dass zum Beispiel oder in Form davon, dass zum Beispiel das Elterngeld aufgestockt wird. Das hat ja auch die Union und die SPD haben genau das ja auch vor. Und da kann natürlich auch ganz schnell der Vorwurf entstehen, ja, aha, wollt ihr jetzt auch, dass wir mehr Kinder bekommen? Ne? Und eigentlich funktioniert das nur, also diesen Vorwurf zu umgehen, das funktioniert eigentlich nur in dem Moment, wo nicht mehr ausschließlich die Rolle der Frau, die Rolle der Mutter gefördert wird und auch irgendwie finanziell entlohnt wird, sondern indem der Mann, der Vater, eben in die Verantwortung gezogen wird und wir die Vaterrolle stärken. Ich glaube, das ist der einzige Ausweg, den liberale Demokratien jetzt gehen können, um eben diese, also nicht auch in diesen Sickersand zu gelangen und eben diesem Vorwurf der Militarisierung ausgesetzt zu sein.
Ja, da stimme ich dir ebenfalls auch zu 100% zu. Und ich finde, die Brücke lässt sich ja sehr gut schlagen zum ersten Thema eigentlich. Denn dort kann oder sollte ja auch dann eben vielleicht eine Institution wie die Kirche ansetzen, mit einem Familienbild, das weltoffen ist und das vielleicht nicht Jahrhunderte zurückhängt, sondern das eben ganz klar auch zeigt, welche verschiedenen Formen es gibt. Dass es nicht nur Mann und Frau gibt bei denen in der Familie, wo der Mann arbeitet und die Frau die Kinder gebärt und dort versorgt, sondern eben da deutlich offener agiert. Da gibt es auch Bewegungen schon bereits in der Kirche. Ich will nicht sagen, dass die da immer noch im 12. Jahrhundert leben, aber grundsätzlich, gerade wenn man sich den Einfluss anschaut, ja, sollte da vielleicht auch gesellschaftlich noch deutlich mehr auch Akzeptanz für geschaffen werden.
Total. Und man muss halt auch sagen, dass es hier nicht nur um eine Militarisierung geht, sondern eben auch um den Wunsch, die eigenen Kinder oder beziehungsweise mehr eigene Kinder zu produzieren, in Anführungszeichen. Und eben
nationalistischen auch so Tendenzen zu haben.
Ja. Ja, genau. Und eben nicht auf Zuwanderung angewiesen zu sein. Und deswegen greifen auch ganz, ganz viele Maßnahmen, zum Beispiel in Ungarn oder auch in den USA, auf traditionelle Familienmodelle. Das heißt, dass eben die Paare verheiratet sein müssen, dass sie heterosexuell sein müssen, dass sie irgendwie aus dem jeweiligen Land kommen müssen, das heißt, nicht zugewandert sind und so weiter. Und das heißt, da steckt eben auch ein nationalistischer Gedanke dahinter, die eigene Bevölkerung groß werden zu lassen und eben nicht so sehr auf Einwanderung angewiesen zu sein. Also auch Fremdenhass steckt dahinter, gerade in Ungarn.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, spannend.
Du bist so ruhig, Kilian. Mich emotionalisiert.
Nee, ich bin gerade tief in Gedanken. Ich fand es eine ganz interessante Diskussion. Ich sehe eben ganz stark diese Verknüpfung. Ich sehe meine erste News und deine News. Ich finde, die sind total nah beieinander, obwohl die auf dem ersten Moment ja eigentlich gar nicht nah klingen. Es sind ja zwei komplett verschiedene Themen. Aber es geht ja eigentlich darum, was wünschen wir uns als junge Generation, aber auch im Zusammenspiel mit Älteren eigentlich für eine Gesellschaft. Und da gibt es eben ganz verschiedene Treiber. Es gibt eben nationalistische Staaten, die offensichtlich wollen, dass mehr Kinder ihre Nationalität geboren werden, bevor man da Leute rettet, eben auch Thema Seenotrettung. Und es gibt gesellschaftliche Akteure, die vielleicht eine Meinung haben, aber sich nicht so richtig trauen, da was zu sagen, auch politisch da vielleicht nicht so richtig durchdringen können. Was ich eben glaube, was ich vorhin angesprochen habe, was wir teilweise bei der Kirche haben und was sich dann was überschwappt auf politische Parteien, die ja in dem Schicksal hängen, das Wort christlich in ihrem Namen zu haben.
Ja, ich muss sagen, also mich emotionalisiert, oder beziehungsweise, was heißt emotionalisiert, das Thema, mich beschäftigt das Thema halt einfach so heftig. Auf der einen Seite liegt es wahrscheinlich daran, dass ich gerade selber schwanger bin, und auf der anderen Seite, weil ich natürlich auch in meinen Kommentarspalten, in denen ich aktuell das Thema aufgreife, ich hatte jetzt einen Reel auf Instagram, das hat irgendwie, keine Ahnung, fast 200.000 Aufrufe gehabt, und darunter stehen eben ganz häufig die Kommentare Richtung, ja, das ist doch total gut, wenn Familien mehr Wertschätzung erfahren und eben auch finanziell mehr Unterstützung erfahren und auch, dass die Rolle der Mutter aufgewertet wird. Und ganz viele, oder beziehungsweise was halt dabei übersehen wird, ist halt einfach, dass dahinter ein politischer Gedanke oder eine politische Agenda steckt. Es geht nicht um die Wertschätzung der Mutter. Dahinter steckt eben viel, 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 viel mehr, nämlich die Propaganda eines traditionellen Rollenbildes, einer traditionellen Familie. Und don't get me wrong, also alle Frauen, die halt auch total gerne ihre Mutterrolle zu Hause ausleben und sich auch selber in dieser traditionellen Rolle sehen, do it, so, das ist total fein, solange es eben eine bewusste und freie Entscheidung ist. So, das kritisiere ich gar nicht. Aber ich kritisiere, wenn das eben zu einer politischen Agenda wird.
Ja, und das ist eben die Frage, wann ist denn so eine Entscheidung frei? Wann wird die gefällt, weil man vielleicht beeinflusst ist von der politischen Agenda, von solchen Strukturen oder auch Thema Thread Drives auf Social Media, weil eben Rollenbilder gelebt werden, vorgelebt werden und man vielleicht in der aktuellen Zeit voller Krisen, voller Schwankungen das Gefühl hat irgendwie, boah, mir fehlt so ein bisschen die Perspektive für einen Lebensentwurf. Wir hatten ja beide auch schon mal drüber gesprochen bei der Folge über, warum junge Männer gerade im Osten so stark begeistert sind, was die Themen der AfD angeht, Thema Männlichkeit, Thema Schwäche zeigen, weil eben es schon nachweislich sehr viele gerade junge Menschen gibt, die verunsichert sind und nicht so richtig wissen, auf welcher Seite sie jetzt stehen sollen, weil sie eben das Gefühl haben, auch aufgrund gesellschaftlicher Debatten, auch aufgrund unserer Kommentarspalten, glaube ich, die zum Teil entstehen in sozialen Medien, dass es nur Schwarz und Weiß gibt und dass sie nicht so richtig sich einordnen können. Und dann kommt eben vielleicht ein cooler Account her, der nah erscheint, der glaubhaft erscheint, der eine ganz klare Richtung zeigt. Und wenn man dann dem Glauben schenkt und irgendwie das Gefühl hat, das stimmt eigentlich schon, was da erzählt wird, radikalisiert man sich vielleicht ein Stück weit oder, ist jetzt schon sehr weit gesprochen, aber eben kriegt eben ein anderes Rollenbild eben als das, was du gerade gesagt hast, was eigentlich gepredigt werden sollte.
Ja, oder genau, oder eben, dass es eine freie Entscheidung ist und man sich halt wirklich bewusst dafür entscheidet. Und ich glaube auch gerade Social Media, gerade Instagram und TikTok spielen eine ganz, ganz große Rolle. Eine traditionelle Rollenverteilung in Familien wieder sichtbar zu machen und ein Stück weit auch zu romantisieren. Und das ist schwierig und da brauchen wir eben Aufklärung, was die Folgen dieser Romantisierung, Stichwort Altersarmut bei Frauen und finanzielle Abhängigkeiten und so weiter angeht. Ich glaube, das ist essentiell. Okay, willst du zum Schluss dieser Folge noch einen Funfact haben?
Unbedingt, voll gerne, ja.
Und zwar kriegst du auch in Deutschland, wenn du 7 Kinder bekommen hast, dann kriegt das 7. Kind eine Ehrenpatenschaft von unserem Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, aktuell noch.
Oh, wow.
Und weißt du, wessen Kinder tatsächlich Frankie als Ehrenpatenonkel haben?
Ich denke jetzt an irgendwelche Familien mit sehr vielen Kindern. Nee, mir fällt jetzt gerade keins ein, wahrscheinlich.
Die Drillinge von Bushido.
Nein!
Ja, und der hat das tatsächlich.
Ist schon im 7. im Bunde, da ist ja schon der 7. dabei, oder diese.
Ja, genau. Also alle, also beziehungsweise die drei, die quasi als 7. geboren wurden, die haben Frankie als ihren Patenonkel. Das heißt, wir haben auch
in Deutschland dieses
Konzept in Anführungszeichen. Aber eine Zuhörerin, beziehungsweise eine Followerin, hat mir tatsächlich auch geschrieben, nicht nur Mütter können diese Ehrenpatenschaft beantragen, oder es geht nicht nur um die Anzahl der Kinder, die Mütter oder Frauen bekommen haben, sondern auch Väter können die beantragen. Und zwar hat ihr Partner aufgrund einer Patchwork-Family-Situation in der Summe 7 Kinder, aber eben mit unterschiedlichen Frauen. Und er hat diese Patenschaft beantragt für sein 7. Kind und hat es tatsächlich auch bekommen.
Okay, sehr cool. Das heißt aber auch, dass Elon Musk schon 1 oder 2 solche Patenschaften hätte, oder? Wie viele Kinder hat Elon Musk nochmal? Es war 2-stellig, oder? Ich glaube sogar 14.
Oder so, ne? 11, 12.
Ja, ich glaube, es war sogar fast die 14. Ja. Wäre schon zweifach. Na gut, okay. Ja.
Und Trump er auch.
Ach echt?
Also Trump und er haben in der Summe irgendwie 24 Kinder oder so, irgendwie sowas.
So eine Zahl, wow, okay. Gehört, ja. Okay, ich wusste nur bei Elon Musk, dass es deutlich mehr als 10 waren, irgendwie 14, ja. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem Thema angelangt. Aber okay. Ja, cooler Funfact, das wusste ich auch nicht über Deutschland. Ne?
Und ich würde sagen, damit ziehen wir den Sack zu.
Alright, ja dann würde ich sagen, liebe Ronja, belassen wir es dabei, oder? Ich finde, das war ein ganz cooler Themenmix mal wieder.
Wir belassen es dabei. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr noch in der Kirche seid oder ob ihr ausgetreten seid oder was euch aktuell so bewegt. Wir freuen uns auf jeden Fall wie immer über euer Feedback und wünschen euch eine gute Woche.
Ebenfalls, ja, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.